Wir haben uns heute für das Thema Entscheidungen entschieden. Es war keine schwere Entscheidung, weil wir beide sofort das Gefühl hatten, dass Entscheidungen etwas mit dem Imaginären zu tun haben und dass man Entscheidungen ja sowieso sein ganzes Leben lang permanent trifft. Und ich glaube, das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ist diese Idee, ich stehe zwischen zwei Optionen und die eine kenne ich schon und die andere kenne ich noch nicht. Und jetzt will ich mich entscheiden. Und dann imaginiere ich natürlich, was ist mit der Option, die ich noch nicht kenne. Wie wird sich die anfühlen? Wie wird die sich leben lassen? Und andererseits ist die Option, die ich zu kennen scheine, ja auch wiederum imaginär, indem ich überlege, wie wäre das, wenn ich in der Zukunft den Weg weiterginge. Das ist ja nur scheinbar bekannt und in sich aber auch total imaginär. Also dabei bin ich als erstes hängen geblieben, bei so einem Punkt, wo man irgendwie an so einem Scheideweg steht und zwei Möglichkeiten hat und dann ist es bei mir, glaube ich, so, dass ich ganz viel so das versuche zu durchdenken, aber nicht so sehr rational zu durchdenken, sondern eher zu, wie so ein Film ablaufen zu lassen, wie wird sich das anfühlen, wie wird das aussehen, was werde ich dann machen, was werde ich dann vermissen oder so, dass das sau imaginär ist.
Es das heißt ja dann immer, man bleibt, das vertraute Übel ist einem lieber als irgendwie das, was man noch nicht weiß, egal ob das positiv imaginiert werden kann oder nicht.
Ja, das erlebe ich nicht so. Also da habe ich das Gefühl, das ist auch ein bisschen eine Typfrage. Ich kenne auch Leute, wo ich auch das Gefühl habe, bei denen funktioniert es so, dass die sagen, ach du, das kenne ich wenigstens so, das andere kann ja noch schlimmer werden. Und ich habe eigentlich meistens, also ich bin jetzt nicht permanent dabei, mich für das Unbekannte zu entscheiden, aber schon auch häufig dann irgendwann das Gefühl, nee, das kann ja auch viel besser werden oder anders. Und das ist doch auch toll und hoffnungsvoll.
Und gibt es auch die Situation, dass man vor zwei Alternativen steht, die beide unbekannt sind?
Bestimmt.
Also wenn man sich jetzt das erste Auto kauft.
Ja.
Aber dann kennt man ja schon das Auto der Eltern vielleicht, wenn die eins hatten.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, man dockt ja immer irgendwo an vom Erfahrungshintergrund und hat dann das Gefühl, das und das ist mir schon etwas vertrauter als das und das oder so, ne? Ich überlege gerade, ob es für mich schon mal eine Situation gab, wo zwei oder noch mehr Optionen gleichermaßen unbekannt waren. Ich dachte gerade die Entscheidung, was für eine Ausbildung mache ich. Aber da hatte ich auch eine Option, wo ich das Gefühl hatte, da kenne ich ja schon ein bisschen was von. Die habe ich auch gewählt. Nee, fällt mir jetzt erstmal noch nichts ein. Was ich bei Entscheidungen, bei mir immer bei den großen Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, fand ich immer faszinierend, dass bei mir immer genauso abgelaufen ist, dass ich da etwas drüber nachgedacht, also auch länger drüber nachgedacht habe und das so irgendwie in mir getragen habe. Und dass dann irgendwann der Punkt kam, wo es völlig klar war, wie ich mich entscheiden kann oder entscheiden muss für mich so. Und wo ich auch, wenn ich diesen Punkt erreicht hatte, nie das Gefühl hatte, es ist jetzt schwer oder es ist irgendwie unklar oder ich bin dem Nachhinein bereue ich das oder muss es revidieren oder also das fand ich immer irgendwie ganz faszinierend an diesem Geschehen, dass ich dann irgendwann so einen Punkt erreiche, wo es ganz klar ist, was zu tun ist so. Und wo ich das dann auch mache und das wirkt dann, glaube ich, nach außen sehr hart und sehr schroff auch und es ist für mich von innen her aber so, dass ich das Gefühl habe, nee, ist doch total jetzt absolut klar, was zu tun ist so. Das fand ich immer cool. Ein sehr offenbarungsähnlicher Moment sozusagen. So.
Ja, da stecken jetzt ganz viele Sachen schon drin. Auf wen wirkt das denn schroff?
Auf Menschen, die das indirekt betrifft oder direkt betrifft, war jetzt meine Fantasie. Oder war auch eine Rückmeldung, die ich dann öfter kriege.
Weil du dann nicht mehr mit dir reden lässt über das, was du jetzt entschieden hast, oder?
Ja, weil es vielleicht dann doch auch überraschend schnell und überraschend klar und überraschend alternativlos irgendwie sich für mich darstellt. wenn ich diesen Punkt erreicht habe? Und weil es vielleicht eine ungünstige Disposition bei mir ist, dann Leute nicht so auf diesen Prozess so stark mitzunehmen, sondern das irgendwie für mich zu klären. So dass man dann von außen gesehen denkt, was ist denn jetzt auf einmal los? Verstehst du?
Ja, also das andere, was daran ja sehr spannend ist, finde ich, ist diese Sicherheit. Mhm. Die ist ja nicht rein kognitiv.
Nee, gar nicht. Im Gegenteil, würde ich sogar sagen. Rational gesehen kann man nur sagen, boah, ist echt ein Wagnis. Du hast keine Ahnung, was da auf dich zukommt. So, also so. Das finde ich eben auch so cool daran. Dass ich das Gefühl habe, irgendwie mit der Essenz des Lebens in Kontakt zu sein oder so. Also, wo es eben solche kleinmütigen Gedanken, wie hast du das denn mal genau durchdacht, gar nicht mehr gibt. So.
Aber das braucht ja einen Vorlauf. Das kommt ja nicht sofort blitzartig, wenn du anfängst, drüber nachzudenken.
Nee, überhaupt nicht, genau. Und da habe ich eben auch früher manchmal den Fehler gemacht, das herbeizuzwingen und eine Entscheidung zu treffen, obwohl das noch nicht der Punkt war. Und das ist eigentlich auch immer doof gelaufen für mich. So habe ich dann revidiert oder bitter bereut oder irgendwie überhaupt nicht diese Klarheit erreicht, dann im Vollzug der Entscheidung. Und da habe ich inzwischen gelernt, so lange zu warten, bis der Punkt da ist. Also nicht bei Entscheidung, welchen Joghurt nehme ich am Kühlregal, sondern bei den großen
Entscheidungen. Konrad steht wieder vor dem Kühlregal und wartet Moment. Auf die Sicherheit. Das kann mal auch ein bisschen dauern.
Ja, dafür komme ich dann wirklich sehr zufrieden nach Hause mit meinem Erdbeerjoghurt. Kennst du das denn auch sozusagen oder ist es, wie hörst du das jetzt?
Naja, also mich erinnert es so an die philosophischen Schlussformen, also induktiv, deduktiv und abduktiv. Und das klingt für mich, als ob du dann irgendwann durch egal welche induktiven oder deduktiven Vorgänge bei so einem abduktiven Schluss landen würdest. Ja. Und der ist dann halt, der wirkt dann zwar sehr blitzartig, ist es aber eigentlich nicht, weil er gesättigt ist mit dem ganzen Vorlauf.
Genau.
Und das würde ja echt bedeuten, dass das nur, na, was heißt nur? Das ist ja großartig, aber dass genau der Moment dir gar nichts Neues in dem Sinne bringt, sondern nur das emotional oder affektiv oder wie auch immer untermauert, was du kognitiv erreicht.
Ja, ja. Es fühlt sich so an, als könnte ich plötzlich das ganze Bild sehen, wo ich vorher immer nur Teile gesehen habe. Mhm. Und gedacht habe, der Teil ist ja auch wichtig, aber einen anderen Teil sehe ich gerade nicht. Und also so, als ob plötzlich dann das sich so zusammenfügt zu so einem stimmigen Bild.
Das ist echt ein Riesenproblem in der qualitativen Forschung, weil da ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse so erreicht werden. Mhm. Und es ist sehr schwierig, den Weg nachzuzeichnen, weil es viele kleine Puzzlestücke sind, die man zeigen kann. Mhm. Aber dann passiert ja wirklich sowas wie ein Sprung. Ja. Also es ist nicht mehr so Step by Step die Schritte nachvollziehbar dann von diesem jetzt habe ich genug gesammelt bis zu jetzt habe ich eine neue Erkenntnis oder in dem Fall jetzt habe ich die Sicherheit. Ja. Also es sind ja zwei unterschiedliche Sachen.
Ja, genau. Aber das mit dem Sprung ist total richtig. So empfinde ich es auch, dass es wie so ein Zuteilwerden auch ist manchmal oder wie irgendwie sich ereignen.
Ja, genau. Aber das finde ich auch in der Methodenlehre am schwersten zu vermitteln.
Ja, und es ist ja auch schwer, irgendwie transparent und nachvollziehbar darzustellen wahrscheinlich, ne? Ja. Also worauf ja Wissenschaftlichkeit irgendwie doch grundsätzlich basiert.
Ja, wobei es ist natürlich dadurch sehr gut einzuholen, dass also die Nachvollziehbarkeit ist schon deswegen möglich, weil man eben diese ganzen Puzzleteile vorher zeigen kann und weil man dann sagen kann, dass man dann interpretiert hat und das so interpretiert hat. Und wenn es für die anderen auch nachvollziehbar ist, dass man das so interpretieren kann und so weiter. Aber es erfordert Mut. Mhm. Und vor allem, man kann natürlich das nicht machen, was ja viele Forschende auch gern machen, sich an bestehenden Ergebnissen so entlang zu hangeln und zu sagen, hier bin ich noch auf sicherem Grund, hier bin ich noch auf sicherem Grund.
Ja, genau.
Aber dadurch eröffnet es halt die Möglichkeit, wirklich was Neues zu entdecken.
Ja.
Okay, aber jetzt bin ich völlig weg vom Entscheiden, weil da entscheidet man sich ja nicht für eine Lesart, sondern man zeigt ja das ganze Spektrum an Lesarten.
Ja, aber es ist vielleicht auch so, dass gemeinsam ist, dass es so ein Erkenntnisprozess ist, der sich an einem bestimmten Punkt dann auch so entzieht dem der rationalen Rekonstruktion vielleicht, ne?
Ja, genau.
Ja. Wie triffst du denn Entscheidungen so?
Ich treffe keine Entscheidung.
Okay, cool.
Nee, also ich würde schon auch das Prinzip unterschreiben. Und dadurch ergänzen, dass wenn man in seinem Leben viel mit Angst zu tun hatte, dann hat man ja immer noch eine zweite Tonspur mitlaufen im Kopf, die sagt, entscheidest du das jetzt, weil du Angst vor was hast, also weil du vermeidest. Das ist eigentlich immer so die Prüffrage, die an jede Entscheidung, das fängt schon beim Aufstehen an, gestellt werden muss.
Ja.
Wieso? Machst du das jetzt, weil du irgendwas anderes nicht machen möchtest?
Ja, ja. Mhm.
Und das ist natürlich so also wenn man schon viele andere Faktoren im Spiel hat, dann ist das natürlich gar nicht so, ohne dann immer noch diese Prüffrage mit einzubeziehen. Zumal ja da auch Ängste sich gegenseitig entgegenstehen können. Das heißt, zum Beispiel, habe ich jetzt mehr Angst vor dem Alleinsein oder mehr Angst vor der Beziehung?
Ja, genau.
Was vermeide ich denn jetzt gerade?
Ja, ja, genau. Das ist dann die Gegenmotivation zur Angst, ist vielleicht ja auch eine andere Angst. So.
Ja.
Ja, ja, ja. Mhm. Und hast du dann auch trotz dieser komplizierten Gemengelage irgendwann so Punkte, wo du sagst, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe und so? Oder bleibt es dann so ein misstrauisches, oder ist das jetzt gerade eher eine angstgesteuerte Aktion?
Das läuft, glaube ich, weiter mit.
Hm?
Weil ja die Angst einem genau so ein affektives Sicherheitsgefühl gibt, wie das, was du gerade beschrieben hast. Also die Angst sagt dir ja, wenn du ein bisschen Magengrummeln hast und du bleibst jetzt zu Hause, dann bist du auf der sicheren Seite. Das fühlt sich so richtig, richtig an.
Ah ja.
Bloß, dass dir dein Kopf halt sagt, Achtung, die Angst ist gerade da und bestimmt hier alles.
Ah ja.
Wieso gehst du nicht einfach trotzdem mal raus? Dann sagt die Angst, hör nicht auf den Kopf.
Ja.
Wir sind hier sehr schön sicher.
Ja.
Und so.
Also dieses Angstgetriebene ist trotzdem, fühlt sich in dem Moment auch wie so eine Klarheit und Wahrheit an. So.
Total.
Ah ja. Ja, das ist natürlich tückisch, ne?
Es ist unvorstellbar, dass man jetzt rausgeht, sagt der Magen.
Ja.
Also, sagt das Gefühl.
Ja. Und es fühlt sich überhaupt nicht falsch an oder so, sondern es fühlt sich echt richtig an.
Ja, und wenn man das jetzt wieder so aus der Menschheitsgeschichte betrachtet, na, es war ja oft auch sehr, sehr schlau, einfach drin zu bleiben, wenn es blitzt oder sonst irgendwie was.
Ja, ja. Und auch grundsätzlich vielleicht war es schlau, seiner Angst zu folgen, weil sie einen bewahrt vor Gefährdung. Ne?
Deswegen fühlt die sich halt sehr echt an und das ist das Bösartige daran.
Ja,
dass man gegen ich sage das böse Wort jetzt, Bauchgefühl handelt, um der Angst zu entkommen. Muss eigentlich kontraintuitiv ständig handeln.
Ja.
Und sich auch entscheiden. Genau.
Und das ist bei großen Entscheidungen ja wahrscheinlich auch große Schwierigkeit. So, ne? Oder wie erlebst du das?
Vielleicht ist es bei den größeren sogar manchmal einfacher, weil einem da klar ist, dass man jetzt eine große Entscheidung trifft.
Mhm.
Die Gefahr ist, glaube ich, viele kleine Entscheidungen der Angst folgen zu treffen und dann immer weiter in die Angst reinzurutschen und dann es immer schwieriger zu haben, wieder rauszukommen. Mhm. Bei den Großen, da ist man, glaube ich, eher auf der Hut.
Ah ja.
Aber so im Alltag verzeiht man sich ja viel mehr kleine Cheat Days oder sowas.
Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Nur heute mal.
Ja, und es kostet ja nichts und dann halt morgen wieder oder so und was anderes als eine ganz große Entscheidung zu sagen, ah nee, da habe ich Schiss, das mache ich nicht. Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja überhaupt auch, finde ich, lustig zu beobachten, wie viele kleine Entscheidungen man permanent trifft, ohne sich zu entscheiden, also bewusst zu entscheiden, sondern einfach entweder aus dem Bauch oder aus dem Impuls oder aus Automatik, weil man es halt immer so macht oder so, ne? Und dann diesen Übergang zu Entscheidungen, die so ein bisschen stärker wahrnehmbar werden, als da muss ich mich jetzt entscheiden, so.
Ich empfinde es auch immer so, dass wenn mir Entscheidungen leicht fallen, dann bin ich ganz gut im Flow so mit meinem Leben. Also es geht schon los mit, was zieht man morgens an? Wenn morgens alles plötzlich zueinander passt und auch zum Wetter und zu mir und zu meiner Stimmung und zum Anlass, dann heißt es, dass es mir ganz gut geht. Und wenn morgens plötzlich nichts zueinander passt und auch wirklich der Schrank plötzlich radikal leer ist, dann merke ich schon, das ist kein Flow.
Ja, das kenne ich ein bisschen. Also mir fällt es grundsätzlich sehr leicht, mich zu entscheiden, aber ich kenne das in Abstufung auch, dass so ein ungutes Weltgefühl sozusagen so dann eher auch darauf einzahlt, zu sagen, ich weiß auch gar nicht, was ich da jetzt machen soll und irgendwie wirkt alles falsch. Und ja,
Und es ist halt wieder mal so, dass die Krise die Routinen sichtbarer macht. Also wir entscheiden ja normalerweise echt routinisiert, so wie du es, oder routiniert, so wie du es sagst. Und wenn sich eine Krise anbahnt oder wenn irgendwie eine psychische Krise da ist, und mit Krise meine ich jetzt nur eine Störung, ne? Nichts Katastrophales, aber so nicht der Alltag. Dann zeigt sich das, finde ich, auch an der Möglichkeit, Entscheidungen treffen zu können oder nicht. Weil eben etwas, was normalerweise sehr automatisch abläuft, dadurch überhaupt erst in unser Bewusstsein rutscht. So, ich muss mich jetzt entscheiden, was ich anziehen will. Ja, sonst denkst du doch gar nicht drüber nach.
Ja,
Warum ist es jetzt
genau.
plötzlich ein Thema? So.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dann gibt es ja die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, ne? Das nehme ich oft bei Leuten wahr, die so sehr zaudern oder zögern, dass die vor allem nichts falsch machen wollen. Da habe ich das Gefühl, das ist das beste Rezept, um entscheidungslos zu leben. Weil man, wenn man sich entscheidet für irgendwas, immer permanent natürlich was falsch macht, so in Anführungsstrichen. Und dann gibt es ja irgendwie auch so Kalendersprüche wie, dass die falscheste Entscheidung ist, keine Entscheidung zu treffen oder so. Und manchmal, ja.
Ja, ist wahrscheinlich was dran. Aber also man könnte das jetzt auch wirklich mit Schützen, ne, mit der Handlungstheorie schön sich überlegen. Selbst wenn ich mir einen Handlungsentwurf mache, ist ja immer noch nicht klar, wann ich den Entschluss fasse, den umzusetzen.
Ja, das
Das
stimmt.
kommt irgendwie in der Theorie nicht so deutlich vor. Also
Ja, das stimmt.
dieser Impuls. Und wenn man jetzt noch Gehirnforschung mit reinnimmt, dann wird es ja eh völlig absurd, weil dann wissen wir das ja, dass wir das machen wollen, bevor wir es entschieden haben und
Ja.
so. Oh, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil ich darin nicht gut bin.
Ja,
So.
aber es ist ein faszinierendes Thema auf jeden Fall, ja.
Ja, aber eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen, was ich jetzt vergessen habe.
Handlungstheorie von Schütz.
Genau, warum entscheiden wir, dass wir handeln, wie wir handeln? Nö, ist weg.
Ja.
Angst vor falschen Entscheidungen, hattest du gesagt?
Hattest du schon mal das Gefühl bei einer größeren Entscheidung, dass du sie schlicht falsch getroffen hast? Du musst sie ja auch nicht veröffentlichen, wenn du das jetzt nicht möchtest, aber
Ja,
ja?
ja.
Ah ja. Okay, also du hast in deinem Lebensrückblick Punkte, wo du sagst, da habe ich mich echt falsch entschieden. So.
Ja.
Ja? Ah ja. Das ist nämlich, finde ich, irgendwie immer wieder ein bisschen verblüffend, dass ich das nicht habe. Was nicht daran liegt, dass ich immer alles toll hingekriegt hätte oder wie das alles so gut gelaufen ist, also gar nicht. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, es war nötig, dass es so und so läuft. Oder dass ich so und so entscheide und dann die und die Konsequenzen trage.
Ja, ich meine, es kommt ja darauf an, wie man sich die eigene Geschichte erzählt.
Mhm.
Und das ist ja eh total interessant, dass man immer erst im Nachhinein weiß, ob es richtig war. Also es ist, deswegen kriegt man ja immer gesagt, ja, du musst dich nicht grämen über das, was du früher entschieden hast, weil du konntest es zu dem Zeitpunkt nur so entscheiden, weil das war die Entscheidung, die du getroffen hast. Offensichtlich konntest du keine andere treffen. Und dann kannst du es ja so machen wie beim Bewerbungsgespräch und alles so rum erzählen, dass alles genau dahin führt, wo du jetzt hin wolltest.
Ja, genau.
Alle Entscheidungen in deinem Leben haben dich genau dahin gebracht, wo du jetzt bist, und in die Zukunft verlängert bedeutet es genau dieser Job.
Ja.
Und die perfekten Qualifikationen dafür und.
Ja. So. Ja, das ist bei mir anscheinend ein sehr stark ausgeprägtes Bedürfnis, meine Lebensgeschichte so zu rekonstruieren. Also das mache ich ja nicht aus irgendwelchen rationalen Überlegungen heraus, sondern so fühlt es sich halt an für mich. Und ich habe aber auch den Eindruck, dass es nicht bei jedem so. Ich dachte früher, das sei selbstverständlich und irgendwie nicht anders zu machen. Und habe aber jetzt so in Gesprächen im Laufe der Zeit festgestellt, dass es, das kann man sehr unterschiedlich erleben, das eigene, den eigenen Weg.
Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, an der Stelle ist mein Leben komplett in die falsche Richtung verlaufen. Ja. Aber wenn man sich so anguckt, was, wie soll ich sagen? Also, ich glaube, für mich ist es einfacher zu sagen, da habe ich mich falsch entschieden, als mit dem Schicksal zu hadern. Weil man könnte jetzt auch sagen, warum habe ich das nicht? Oder warum ist das in meinem Leben nicht passiert? Ja. Warum ist mir das nicht zuteil geworden?
Ja, genau. So.
Und dann ist es für mich besser zu denken, naja, da hast du an der Stelle eine Entscheidung getroffen, die dazu geführt hat, dass es in deinem Leben nicht vorkommt.
Warum ist das besser für dich?
Ja, weil ich dann halt in Kontrolle bin, ne? Und ja, nicht dem Schicksal so ausgeliefert bin, sondern habe ich ja selber entschieden.
Ja.
Das hatten wir schon mal in einer anderen Folge.
Genau, das zahlt ja auch darauf ein, dass du gesagt hast, du stehst unter Schuld im Telefonbuch.
Ne? Das
dass
war
du halt irgendwie selbst schuld bist.
Ja, ja.
Genau. Was aber auch Verantwortung und Kontrolle mit sich bringt.
Ja, genau.
Und das andere bedeutet weniger Schuld, aber dafür auch keine Kontrolle und ausgeliefert sein. Und
ja, aber Entscheidungen sind halt echt jede Menge Verantwortung. Also deswegen bezahlen wir ja auch Menschen, die wichtige Entscheidungen treffen, furchtbar viel Geld.
Ja. Das finde ich auch, wird immer mal wieder unterschätzt, was das auch, weil man es ja manchmal auch gar nicht in Arbeitsstunden beziffern kann oder in irgendwie Muskelkraft oder so. Und dass das aber einfach eine erhebliche Last auch ist oder eine erhebliche Anstrengung auch bedeutet, eine Entscheidung wirklich verantwortlich zu treffen, gerade wenn andere auch betroffen sind und man nicht nur selber dranhängt, sondern auch mehr oder weniger viele Personen mit betroffen sind.
Ja. Also da muss ich wirklich sagen, das ist spannend an der Verwaltung oder an so Organisationen hier auch, dass man sieht, wie so die Verantwortung für Entscheidungen sich aufteilt. Und ich glaube, viele haben ja im Moment auch das Gefühl, dass dadurch ja auch Politik und öffentliche Verwaltung und so schwer greifbar wird für viele Menschen, weil man nicht direkt mit den EntscheidungsträgerInnen verhandeln kann, sondern immer nur mit so Positionen, die sich Verantwortung für Entscheidungen mit anderen Positionen teilen. Und irgendwie, na, ist ja auch, geht ja auch oft, war das Hannah Arendt mit der Verantwortung für die. Hannah Arendt auch. Also wo es halt darum geht, in so wie gefährlich solche Strukturen sein können, weil die einzelnen Personen sich nicht mehr verantwortlich fühlen für Entscheidungen. Aber.
Ja, genau. Das ist auch meine Wahrnehmung von so größeren Verwaltungsorganisationen oder so, dass es im Grunde völlig unmöglich auch ist, auch bei bestem Willen unmöglich ist, wenige Personen zu identifizieren, die wirklich Entscheidungen getroffen haben und auch die Verantwortung dafür haben und auch vom Selbstbild her auch übernehmen würden, sozusagen. Das ist im Grunde ganz oft darauf basiert, dass Entscheidungen so flächig verteilt werden auf so extrem komplexe Strukturen, dass am Ende keiner mehr verantwortlich ist und sich auch nicht verantwortlich fühlt. So.
Ja.
Und dass es auch so ein Gefühl gibt von irgendwie, man weiß gar nicht, wer jetzt eigentlich die Verantwortung hatte. Und das finde ich auch ein großes Problem. Also das ist wahrscheinlich der Komplexität der Umwelt auch in hohem Maß angemessen, aber ich glaube, es gibt auch so einen Kipppunkt, wo das dann auch schwierig wird. Weil einfach jeder nur noch so sagt, ja, ich habe ja 100 Personen in CC gesetzt bei der Mail, die sind ja jetzt alle mitverantwortlich, so zum Beispiel.
Und das ist halt dann auch irgendwie so Kafka, ne? Also, dass man als sich so nicht gesehen fühlt, auch gegen Windmühlen kämpft oder halt so ins Leere gegen, also so, ja, so Spinnweben angreift, die sofort auflösen, wenn man sich mit denen auseinandersetzt.
Ja, genau. Das habe ich auch so erlebt, dass es eben auch aus der Innenperspektive sich leider auch so anfühlt. Und auch wenn man Teil dieses Entscheidungssystems ist, dass man das Gefühl hat, ja, so richtig was bewirken kann ich auch nicht oder was verhindern auch nicht.
Und man kann sie noch nicht mal abarbeiten daran, weil man nichts zu greifen
kriegt. Ja, genau.
Das ist nicht greifbar.
Ja, und das ist ja, finde ich, doch auch oft so im politischen Bereich, dass es auch wenige Situationen gibt, wo wirklich jemand sagt, dafür habe ich die Verantwortung, so, sondern, also im vollen Sinne, sondern wenn, dann sind es eher so Aussagen wie, dafür habe ich symbolisch oder politisch, wie man dann sagt, natürlich die Verantwortung und der Nachsatz ist dann immer sozusagen implizit, in Wirklichkeit habe ich nicht die Verantwortung, aber ich übernehme sie halt, weil einer muss sie ja übernehmen.
Ja, es fühlt sich ja auch so an.
Ja, der, genau.
Ja, drei Etagen unter mir hat jemand richtig, richtig Mist gebaut.
Ja,
zwei Etagen dazwischen haben nichts gesagt. Herzlichen Dank und ich stehe jetzt
genau.
Okay, aber das hatten wir, glaube ich, auch schon beim Thema Schuld.
Ja, wir sind ja jetzt bei Entscheidungen.
Genau.
Wir haben uns ja dafür entschieden, Entscheidungen
zu
thematisieren.
Ja. Was passiert denn, wenn man eine richtig gute Entscheidung getroffen hat? Wann merkt man das? Merkt man das sofort oder?
Ja, kommt davon, was gut ist. Ne? Aber für mich wäre jetzt gut, spontan eine Entscheidung, die diesen Offenbarungscharakter hat, von dem ich eingangs gesprochen hatte. Und das merke ich sofort. Ob die gut ist im Sinne von besonders nützlich für mich oder im Rückblick immer noch wahnsinnig schlau, das würde ich da noch gar nicht mit einpreisen bei gut. Aber es gibt es für mich eigentlich auch nicht. Für mich gibt es bei Entscheidungen nur dieses, dass es, also bei den großen Entscheidungen, dass es diesen Offenbarungscharakter hat oder diesen Erkenntnisprozess, der so unverfügbar ist oder so. Dann ist es für mich definitiv eine gute Entscheidung und die bleibt dann auch. Also es ist bisher, ich lebe ja noch ein bisschen hoffentlich, aber bisher war es immer so, dass die auch gut geblieben sind in meiner Rekonstruktion. Manchmal schwer, manchmal schmerzhaft, manchmal überraschend, aber schon gut im Sinne von richtig.
Jetzt geht es ja seit, schon lang, 30 Jahren oder so, in der Soziologie viel darum, dass es in der Multioptionsgesellschaft immer schwieriger wird, sich zu entscheiden.
Ja, genau.
Und das wird ja auch übertragen auf das ganze Beziehungsleben.
Ja, genau.
Also, dass durch die Online-Portale und so das so wirkt, als ob man unendliche Auswahl an möglichen LebenspartnerInnen hätte und sich dadurch nur schwer für eine Person entscheiden kann. Vielleicht auch schon, weil man jetzt, vielleicht vorausgehend dann auch schon zu entscheiden, wie will ich mich im Zoom-Call nennen? Her, she, he, him und so weiter. Also das sind ja auch vorgeschaltete Entscheidungen.
Mhm.
Was ist denn mit der Multioptionsgesellschaft? Ist die wirklich, haben wir wirklich jetzt mehr Optionen oder fühlt es sich nur an, als ob wir mehr Optionen haben?
Ja. Ja, also wenn man erstmal, also so im ersten Zugriff würde ich sagen, na klar haben wir viel mehr Optionen. Also jetzt zum Beispiel in Bezug auf Lebenspartnerschaften, ne? Wenn es so darum geht, muss man heiraten, weil ein Kind unterwegs ist, oder muss man heiraten, weil man zusammenziehen will, oder muss man sich heterosexuell orientieren, weil alles andere nicht gesellschaftlich überhaupt präsentabel wäre. Und also da gibt es ja schon ganz viele Punkte, wo ich mir vorstellen könnte, vor 100 Jahren sah das an vielen Punkten anders aus, was die Entscheidungsoptionalität angeht. Aber ich frage mich schon manchmal, ob das nicht auch ein bisschen Theorie ist und in der Praxis eben doch extrem viele Konventionen und was weiß ich was greifen, ohne dass man so richtig mit harten Argumenten belegen könnte, die einem doch dann die Entscheidungsspielräume wesentlich enger machen, als sie theoretisch multioptional wären. Weil man das vielleicht auch gar nicht aushalten kann ansonsten. Diese Super-Multi-Optionalität. Denn ich habe das Gefühl, dass viele Leute doch, also was heißt viele, das ist jetzt doof, aber in meinem Umfeld sehe ich irgendwie häufig Entscheidungen oder also so im Blick auf Partnerschaft oder Lebensgemeinschaften oder so, wo ich das Gefühl habe, die werden doch eigentlich sehr konventionell getroffen. Und es ist nicht, dass wahnsinnig oft diese und jene Option gezogen wird, die es auch gegeben hätte. Sondern dann nehme ich das eigentlich so wahr, dass in der Praxis doch die Leute eher reduzierte Optionen schätzen.
Und man könnte sich ja auch beim, also so im Berufsleben angucken. Die Berufe in ihren Bezeichnungen so differenzieren sich ja extrem aus. Mhm. Und man bekommt dadurch ja auch den Eindruck, als ob es viel, viel mehr Unterschiedliches geben würde. Dabei sind es natürlich nur in Anführungszeichen, aber es sind halt Spezialisierungen von Berufen, die es gab.
Ja.
Oder ja. Da glaube ich halt einfach auch, dass der Eindruck der Unübersichtlichkeit viel größer ist als die tatsächliche Unübersichtlichkeit.
Ja, so. Ja.
Und was schade ist, weil ich schon den Verdacht habe, dass dieser Eindruck der Unübersichtlichkeit viel zur Spaltung der Gesellschaft beiträgt, weil halt dann auf einfache Erklärungsmuster zurückgegriffen
wird. Ja, so. Ja, das glaube ich auch. Dass es so eine gefühlte Überforderung gibt, wo ich eigentlich den Eindruck habe, so überfordernd ist das vielleicht gar nicht, wenn man es mal ein bisschen die Luft rauslässt aus zum Beispiel spezialisierten Berufsbezeichnungen, wo man denkt, ja klar, das ist doch im Grunde zurückzuführen auf einen gemeinsamen Nenner und dann doch nicht so unübersichtlich. Ja, ja, und dass es aber zu so einer Sehnsucht führt nach ganz, ganz einfachen, komplexitätsreduzierenden Mustern. Mhm.
Naja, aber es ist halt schon auch immer die Frage mit der Reversibilität von Entscheidungen.
Mhm.
Also das ist, glaube ich, schon ganz typisch, ich will es gar nicht postmodern sagen, wir sind ja schon dahinter. Also kommt denn nach Post? Also naja, in heutiger Zeit ist ja wirklich alles irgendwie reversibel, was man an Entscheidungen trifft.
Ja.
Man kann sogar eine Vasektomie, glaube ich, rückgängig machen im Notfall.
Ja, ja.
Also.
Ja, das finde ich einen guten Punkt. Entscheidungen treffen, mutig und klar, aber in dem Bewusstsein, wenn es nicht ist, kann ich es ja auch irgendwie zurück. Also was heißt zurück, kann ich auch anders entscheiden. So, ja. Kann den Vertrag kündigen, den Artikel zurücksenden, umziehen. Das glaube ich auch, dass das, also aus meiner Wahrnehmung schon eine Signatur unserer Zeit ist, diese Reversibilität. Dass man, ich versuche jetzt gerade zu überlegen oder zu fantasieren, gibt es eine Entscheidung, die man nicht umkehren kann? Fällt mir erstmal so schnell gar nichts ein, das ist auch interessant.
Gibt es bestimmt. Selbstmord.
Ja.
Bleibt.
Final.
Und Mord.
Ja. Ja, überhaupt jede Art von, eigentlich von Straftat, ne? Kann man ja nicht zurücknehmen.
Ja, zurücknehmen nicht, aber man kann das immer wieder beim Thema Schuld, da kann man dann irgendwie Buße tun und so. Also man kann schon dran versuchen, glaube ich, dann zumindest an der Schuld zu arbeiten. Aber die Entscheidung ist natürlich unumkehrbar, ja.
Weil ich dachte, wenn du Mord sagst, würde ich ja sagen, auch Körperverletzung ist ja schon etwas, was ich natürlich bereuen kann und so, aber im Grunde ja nicht wieder ungeschehen machen kann.
Ja, ich wollte es auch ein bisschen auf so einen dramatischen
ja, das ist auch gut.
Endpunkt
bringen. Ja. Wahrscheinlich gibt es ganz viele Entscheidungen, die man nicht rückgängig machen kann, aber man, oder ich, lebe in dem Gefühl, das zu können. Das ist wahrscheinlich eher der Punkt.
Ja, genau. Also das ist ja auch so diese Idee, ich kann, es geht immer so weiter und ich kann mich immer wieder neu entscheiden.
Ja.
Dabei geht es ja auch nicht immer so weiter. Das ist ja auch so eine komische Einstellung, die wir als Menschen haben, die uns aber natürlich davor schützt, ständig durchzudrehen.
Ja, genau. Das glaube ich auch, dass das wahrscheinlich auch eine Strategie ist, umzugehen mit einer Vermehrung von Optionen, um überhaupt da durchzukommen, ne?
Ja, und auch mit den ganzen Kontingenzen.
Ja. Ja. Und ich glaube, was auch ein Unterschied ist zu, jetzt imaginiere ich vor 100 Jahren die Gesellschaft, dass man auch viel mehr für Entscheidungen irgendwie Begründungen liefern muss. Oder also erklären muss, warum habe ich geheiratet, zum Beispiel, weil das ist...
Ach so, weil es eine Option ist, ja.
Ist ja nicht mehr selbstverständlich, oder?
Ja.
Warum habe ich mich für den Beruf entschieden? Weil ich nicht einfach den Beruf meiner Eltern übernommen habe, um da im Betrieb zu arbeiten oder so. Dass man viel mehr, glaube ich, permanent gezwungen ist zu so kommunikativen Begründungen, die ja auch irgendwie herbeikonstruiert sind vielfach, weil oft hat man sich ja einfach entschieden, weil es halt so sich so ergeben hat oder irgendwie so üblich war oder man keinen Bock hatte, irgendwie sich das Leben schwer zu machen oder was weiß ich sozusagen so.
Ja.
Aber das sagt man nicht, glaube ich, sondern man sagt dann irgendwelche Argumente.
Ja, kommt auch wieder aufs Milieu an, glaube ich. Ja,
stimmt.
Aber in so einem, auf jeden Fall in einem akademischen Milieu ist irgendwie alles begründungspflichtig, was an Entscheidungen betroffen
wird. Ist die Erwartung auch an jemand anders, dass man das erklären kann, warum er das und jenes so gemacht hat
oder
so
entschieden hat? Die eigenen Entscheidungsabläufe so reflexiv bearbeitet worden sind, dass man auch weiß, warum. Ja.
Und es ist ja in Wirklichkeit gar nicht so, würde ich sagen. Das sind ja meistens doch im Nachhinein, nachgängig sozusagen so draufgesattelte
Rationalisierungen.
Ja, also nicht immer, aber ich glaube, da gibt es schon ein ganz gutes Maß auch an. Es hört sich halt besser an, wenn ich sage, das und das habe ich geprüft und habe mich dann anhand dieses Kriteriums dafür entschieden und so.
Ja, und das hatten wir ja auch schon in irgendeiner anderen Folge. Das fängt ja schon beim Klamottenkaufen an. Also wie, da kann man super gut beobachten, wie die Verkaufsperson und die Einkäuferin oder der Käufer gemeinsam so eine Narration herstellen, die darauf rausläuft, die Entscheidung für dieses Produkt zu legitimieren.
Ah, cool.
Ja. Da muss ja alles aufgezählt werden. Also ja, das ist dieses, haben wir doch besprochen, das ist dieses Jahr in, das steht Ihnen aber super, Sie können das tragen und so weiter und so weiter.
Das haben wir gleich im Smalltalk.
Genau, bei Smalltalk hatten wir das. Oder aber auch dann sowas wie, das ist auch ganz wichtig, in Gelb habe ich sowas noch nicht. Also man könnte sich ja keinen zweiten gelben Pullover kaufen, aber da muss man halt...
Die
Begründung ist, in Gelb habe ich den noch nicht.
Ja.
Oder es wird jetzt ja auch kalt.
Ja.
Oder ich habe ganz viele Hosen, zu denen das wunderbar passt. Also man kann es nicht einfach so, sondern man muss es für sich selber auch zurechtlegen.
Genau. Oder gerne auch sowas wie, der Preis ist ein bisschen höher, dafür ist es dann auch eine andere Qualität, das ist ganz klar.
Genau. Und also ich glaube, dass wir das uns entsprechend wirklich in vielen Lebensbereichen machen, dass wir uns halt so eine Geschichte erzählen, die dann uns bestätigt, dass die Entscheidung, wenn sie jetzt noch nicht so ganz vom Bauch her abgesichert ist.
Ja, das glaube ich auch.
Dass man dann wenigstens das rational versucht, irgendwie
herzuleiten. Ja. Es wäre eigentlich auch mal ein Sport, sozusagen so impulsive Entscheidungen zu treffen, oder? Also so irrational, impulsiv zu entscheiden. Und das mal genau zu versuchen, nicht zu machen. Ich glaube, bei Essen mache ich das.
Ja, das stimmt. Ja, er muss dann aber halt auch mit den Konsequenzen leben.
Genau.
Das ist so bei solchen Entscheidungen, die man
Ja,
so.
ja. Weil ich finde, es hat auch was sehr Befreiendes, so einfach zu sagen, das ist mir jetzt einfach mal scheißegal, wie ich das begründe oder wer da was irgendwie zu sagt oder so. Ich mache das jetzt einfach, weil ich Bock drauf habe. Also muss man natürlich irgendwie aufpassen, dass es nicht überhand nimmt im Sinne von, ich fahre jetzt mein Auto zu Schrott, weil ich da einfach mal Bock drauf habe oder so, und das ist dann vielleicht nicht so schlau, aber ich finde, das hat auch was Entspannendes zwischendurch mal.
Garantiert,
Ja.
weil das ist ja ein gottähnlicher Zustand. Ja, das ist
Ja.
Entscheidung ohne Legitimation, ist eigentlich Gott.
Ja. Oder König.
Ja, aber der hat ja Berater, die ihm dann auf die Nerven gehen.
Ja, stimmt.
Also ich meine, Gott im Sinne von, das ist die, also solche Entscheidungen zu treffen, bedeutet eigentlich absolute Kontrolle, Allmacht und ja, vielleicht auch Allwissenheit, weil man muss überhaupt nicht das erst herbeilegitimieren, weil man weiß einfach, was die richtige Entscheidung ist. Ja, das fühlt sich mächtig an, glaube ich schon.
Ja, und eben stelle ich mir so vor, auch entspannt diesen ganzen Kladderadatsch mal abzuschalten von. Man weiß aber inzwischen, dass bla 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 falsch ist, und man hat Langzeitstudien haben ergeben, dass das und das schädlich ist und so, und so, oh, fuck you.
Genau, Butter ist jetzt doch wieder gesund.
Ja, so,
Ja.
genau.
Das wird aber auch furchtbar viel Smalltalk wegfallen.
Ja.
Weil wirklich ganz viel Smalltalk beschäftigt sich ja eigentlich mit den Legitimationen von Entscheidungen.
Warum
Wir
eigentlich?
machen das so, weil, und dann kommt ganz viel Floskeln.
Ja, warum ist das wohl so?
Weil das die gemeinsame Konstruktion einer sozialen Situation ist. Und man versichert sich gegenseitig, dass man da im Einklang ist. Das ist eigentlich wunderschön, sozial gesehen. Also aus der soziologischen
Ja, und
Perspektive.
vielleicht ist das auch stärker das Bedürfnis geworden, weil es eben immer mehr Möglichkeiten gegeben hätte, ne?
Ja, wahrscheinlich. Aber es ist in so einer kommunikationsintensiven und kooperationsintensiven Gesellschaft absolut Schmierstoff.
Genau. Ja, das glaube ich auch. Ich hatte nur das Gefühl, dass man vielleicht vor 100 Jahren weniger Entscheidungslegitimationen ausgetauscht hat permanent.
Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen wieder felderspezifisch ist, aber also ich würde vermuten, so aus dem Ehrenamtsbereich, dass es da eine riesengroße Rolle spielt, weil wenn man sich auch nicht in ganz so festen Strukturen bewegt, sondern ein bisschen organischen Strukturen, dann ist es, glaube ich, noch wichtiger, sich
Ja.
gegenseitig zu versichern, dass man solche
Ja.
Entscheidungen treffen möchte oder dass man die richtige Entscheidung getroffen hat oder auf
Ja.
die richtige Weise oder so.
Ja, genau.
Wollen wir uns jetzt entscheiden, den Podcast zu beenden an der Stelle?
Ja, ich könnte mich dafür gut entscheiden.
Da muss jemand den Handlungsimpuls verfolgen, auf das rote Feld zu drücken.
Tschüss.